Pfingstsonntag. Schön, dass ihr da seid. Geburtstag der Gemeinde. Wir haben heute einen Predigttext, der ist vorgegeben, der nicht der klassische Pfingstpredigttext ist. Aber wir gucken mal, ne? Angegeben ist heute Johannes 14, die Verse 15 bis 26. Liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit. Dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, wenn du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist, wie gesagt, nicht der klassische Predigttext zu Pfingsten. Dieses Sprachwunder, diese Predigt von Petrus. Der Predigttext passt zwar chronologisch nicht ganz rein, hat aber das gleiche Grundthema, nämlich den Heiligen Geist. Und je länger ich mich damit beschäftigte, desto mehr konnte ich auch diese Herangehensweise abgewinnen, weil es für mich persönlich auch praktisch wurde. Wir hatten jetzt im Urlaub auch nicht das allerschönste Wetter immer zu und ich hatte auch wirklich mal Zeit, mal so den einen oder anderen Vortrag zu hören, auch mal ein Buch zu lesen. Und manchmal braucht man auch mal ein bisschen Ruhe zum Denken. Habt ihr euch schon mal selbst gefragt, habe ich den Heiligen Geist? Wie kann ich das festmachen? Wie kann ich das erkennen? Ich bin schon einige Male im Leben auf Menschen getroffen, die haben ganz ernsthaft davon gesprochen, dass Gott mit ihnen redet. Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir jenes gezeigt. Ich habe dann immer versucht, mir nichts anmerken zu lassen, aber so innerlich war ich ganz blass vor Neid. Also, was haben die, was ich nicht habe? Wieso spricht Gott denn mit dem und nicht mit mir? Ich kann nicht in Zungen reden. Geheilt habe ich auch noch keinen und ich habe sogar Schiss vor Verfolgung. Also, meine wirkliche Lebensrealität sieht irgendwie anders aus. Es geht manchmal sogar so weit, dass mich Selbstzweifel plagen. Ich habe nichts, was ich jetzt irgendwie vorzeigen könnte an Heiligen Geist. Habe ich nicht. Und unser Predigttext ist tatsächlich geeignet, da etwas Klarheit reinzubringen. Also mir hat er ein Stück geholfen. Vom zeitlichen Ablauf her befinden wir uns bei unserem Predigttext kurz vor der Verhaftung Jesu beim letzten Abendmahl. Sie sitzen da im Obergemach noch einmal in Ruhe beieinander. Der Herr Jesus weiß, was ihm unmittelbar bevorsteht. Und er nutzt die noch verbleibende Zeit, um noch wichtige Dinge zu sagen. So als wenn man eine ganz weite Reise machen will, wenn wir damals weggefahren sind und die Kinder wohnten noch zu Hause. Und man sagt zum Schluss nochmal und achte bitte darauf. Und wenn die Sicherung rausfliegt, dann rufst du den und den an und, ne? Also man sagt so die ganz wichtigen Sachen nochmal und das hat Jesus auch gemacht. Er kündigt seinen Jüngern an, dass er sie nun bald verlassen wird. Er sie aber nicht als Waisen zurücklässt, wenn er geht, dann kommt der Heilige Geist und übernimmt den Dienst an den Jüngern, jetzt in ihrem Innern, den Jesus vorher so persönlich getan hat. Und wenn wir genauer in den Predigttext hineinschauen, geht es in der Hauptsache um eine gegenseitige Liebesbeziehung. Wenn ihr mich liebt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Beim Nachdenken über diesen Text wurde ich an meine Kindheit erinnert. Meine Eltern haben sich große Mühe gegeben und ich habe mich auch wirklich geliebt gefühlt. Leider hat das nicht dazu geführt, dass ich immer auf sie gehört hätte. Und je größer mein Ungehorsam und meine Geheimnisse vor ihnen waren, desto gestörter war auch die Liebesbeziehung Eltern-Kind. Deshalb haben sie nicht aufgehört, mich zu lieben, aber die Harmonie war durch meinen Eigenwillen oft ganz schön gestört. Ich wusste ja meistens viel besser, was gut für mich ist, als meine Eltern. In Wirklichkeit wusste ich noch nicht mal, wie wenig ich weiß. Was ich da im Kleinen mit meinen Eltern erlebt habe, erleben viele Menschen mit Gott. Meine Eltern waren natürlich nicht wie Gott, aber sie haben meine Geschwister und mich wirklich geliebt und haben alles in ihrer Macht Stehende für uns getan, auch wenn wir mal etwas getan haben, was nicht so gut war. Und es ist mit Gott und den Menschen nicht anders. Ungehorsam, Sünde, Zügellosigkeit. Die Menschen meinen, alles besser zu wissen. Wir überziehen die Welt mit Sünde, mit Lüge, mit Krieg und leugnen sogar Gott noch dabei. Ich habe mir so vorgestellt, wenn ich als Kind mal wieder was Böses gemacht habe und meine Eltern ermahnen mich und ich würde dann sagen, ihr seid gar nicht meine Eltern. Wie muss das wehtun? Wie muss das wehtun? Viele Menschen machen das mit Gott. Und was tut er? Er startet die allergrößte Rettungsaktion aller Zeiten. Er stellt seine Liebe zu den Menschen absolut und glasklar unter Beweis. Er sendet seinen eigenen Sohn. Er eröffnet einen Weg, auf dem wieder Frieden werden kann. Kein beleidigtes sich abwenden, kein eisiges Schweigen, kein, dann müsst ihr eben selber die Folgen tragen. Nein, er macht es ganz anders. Jesus Christus ist ganz anders. Er lädt unsere ganze Schuld, den Dreck, die Sünde auf sich und bezahlt sie mit seinem Leben. Ostern ist noch nicht so lange her, wir haben das noch im Kopf. Er stellt also seine Liebe ganz, ganz klar unter Beweis. Der stellvertretende Kreuzestod Jesu ist in dieser Welt eine feste Größe, die Gott uns Menschen vor Augen stellt. Und er erwartet eine Antwort von uns. Da muss ich schon wieder an meine Kindheit denken. Wenn ich dann wieder einmal was angestellt hatte, haben meine Eltern für mich eingestanden. Sie mussten manchmal auch Dinge bezahlen. Haben den Schaden bezahlt, den ich angerichtet hatte. Und natürlich haben sie mich dann eindringlich gebeten, künftig doch mehr auf sie zu hören. Wie muss es Gott mit uns Menschen gehen? Er stirbt für unsere Schuld am Kreuz. Er bezeugt es uns glasklar, dass das der einzige Weg ist, um mit Gott zum Frieden zu kommen, einen Platz im Himmel zu bekommen. Und es gibt viele Menschen, die ihre Schuld nicht einsehen wollen, die Böses sogar gut nennen, die über Jesus und sein Opfer spotten oder es leugnen oder einfach ignorieren. Nun sitzt Jesus da mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Oder sie lagen auch zu Tisch, wie auch immer. Jesus wusste, was danach mit ihm geschehen würde. Und allein Gehorsam und Liebe gegen Gott und auch Liebe zu uns Menschen gaben ihm die Kraft dafür. Er schaut seinen Jüngern in die Augen und sagt, liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Wisst ihr, Liebe muss ich auch ein Stück erweisen. Jesus hat seine Liebe zu uns Menschen eindeutig bewiesen und jetzt sind wir am Zug. Wenn man nur von Liebe spricht und es passiert nichts, dann ist da vielleicht auch nichts. Es geht nicht um Werkgerechtigkeit. Wir können uns den Himmel natürlich nicht verdienen, darum kann es nicht gehen. Aber wenn wir verstanden und eingesehen haben, dass wir ohne Jesus schuldig und verloren sind, wenn wir den Wert seines Opfers am Kreuz verstanden und angenommen haben, dann wird das unser Herz nicht kalt lassen. Dann will man die Dinge, um deren Willen Jesus am Kreuz gestorben ist, nicht mehr einfach so leichtfertig tun. Leider wird die Tatsache, dass wir allein aus Gnade gerettet sind, häufig etwas einseitig dargestellt. Ich möchte euch mal einen Vers hören lassen und ihr spürt mal, was ihr da so raushört. Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Liebe muss sich erweisen. Man muss gar nicht versuchen, das eine oder das andere gegeneinander auszuspielen, Gnade oder Werke. Das Tun ist letztendlich die Folge dessen, was in meinem Innern passiert. Wenn ich Jesus liebe, dann möchte ich auch auf ihn hören. Wenn ich mich selber mehr liebe, dann mache ich, was ich will. So einfach ist das. Und nach außen so tun, als ob, funktioniert bei Gott nicht. Er kennt uns innerlich besser als wir selbst. Wenn wir uns aber ehrlich bemühen, und wir können uns nur bemühen, wir werden es niemals aus eigener Kraft erreichen. Wenn wir uns bemühen, dann kommt er selber uns zur Hilfe. Dann sendet er nämlich den Heiligen Geist und der wirkt in uns. Er tröstet, ermahnt, erinnert, gibt Mut und Hoffnung. Der Heilige Geist ist eine Person des Dreieinen Gottes und er hat spezielle Aufgaben. Er lehrt und erinnert an Gottes Wort. Johannes 14, 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Habt ihr das auch, dass euch in speziellen Lebenssituationen Bibelverse einfallen? Es ist leider nicht so oft, wie ich mir das wünschte, aber manchmal schon. Und das hilft einem dann, richtig zu reagieren. Es ist schön, wenn man merkt, also es gab mal so eine Bewegung, da hatten junge Leute so Armbänder um das Handgelenk und da stand dann drauf, was würde Jesus tun auf Englisch, so die Anfangsbuchstaben. Also wenn man sich im Kopf in Erinnerung ruft oder bei Hilfe der Heilige Geist, was ist jetzt richtig vor Gott, was würde Jesus tun? Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Der Heilige Geist als Person Gottes legt fest, was gut und was böse ist überhaupt. Wir Menschen sind gerade dabei, die Normen zu verschieben auf dieser Welt. Ihr werdet wissen, was ich meine. Der Heilige Geist macht keine Kompromisse. Die Bibel ist ganz glasklar und sagt uns, was vor Gott gut und richtig ist. Die Bibel sagt uns auch, dass Gott allein gerecht ist, dass wir nur an ihm gerecht werden können. Und die Bibel spricht auch vom Gericht. Dass unser Handeln, unser Tun, unser ganzes Leben nicht ohne Folgen bleiben wird. Drittens, der Heilige Geist gibt Kraft und Mut zum Zeugnis. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich finde, es gibt gerade im Neuen Testament, als Jesus gekreuzigt wurde, sind sie alle weggelaufen. Johannes stand da, ja, mit der Mutter Jesu mit Maria von Magdala, die standen unter dem Kreuz, aber die anderen waren alle weggelaufen. Alle hatten Angst. Sie haben sich eingeschlossen, als sie sich versammelt haben. Sie hatten richtig Furcht. Und dann mit dem Heiligen Geist war das ganz anders. Dann stehen sie mitten auf dem Platz und freuen sich sogar noch, dass sie für Jesus leiden dürfen. Der Heilige Geist verändert alles. Er gibt auch uns heute Kraft für Dinge, die man so eigentlich nicht könnte. Er wohnt in den Gläubigen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, 16. Ich habe versucht, mir das mal so vorzustellen, wie das praktisch funktioniert. Wie wohnt der Heilige Geist in mir? Ich kann euch das vielleicht besser erklären, wie der Teufel versucht, das nachzuahmen. Man spricht heute von einem Transhumanismus. Man versucht, im Menschen eine Schnittstelle zur Technik zu schaffen, eine Verschmelzung von Technik und Mensch. KI ist ein Anfang dafür. Ich denke, dass der Böse da versucht, den Heiligen Geist zu imitieren. Dann sollen Kinder später nicht mehr zur Schule gehen und lernen, sondern sie werden programmiert. Ich hoffe, dass das niemals so weit kommt, dass das Wirklichkeit wird. Ich hoffe nicht. Ich denke, dass der Heilige Geist eine Kraft Gottes ist, die in uns so sehr wirkt, wie wir ihn wirken lassen. Er drängt sich niemals auf und er zieht sich auch zurück, wenn wir Gegenteiliges tun. Aber wenn wir uns ihm bewusst öffnen, es ist so, als wenn man, wir haben das Empfinden von Gott, es deckt sich auch mit der Bibel, das muss es immer, ich sollte jetzt das und das tun und ich gehorche dem Heiligen Geist. Dann hast du ein Erlebnis mit ihm. Das führt zum nächsten und zum übernächsten und zu immer mehr Erlebnissen. Wenn man sich dagegen sperrt und sagt, nein, das will ich nicht, dann zieht er sich zurück. Und er wird niemals die Persönlichkeit des Menschen völlig überdecken. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, wie das war, als die Menschen, es haben ja Menschen die Bibel geschrieben, ne? Im Heiligen Geist. Es wurde die Persönlichkeit des Menschen dabei nicht ausgeschaltet. Die Bibel ist ja nicht als Buch vom Himmel gefallen. Es waren Menschen im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist schaltet uns als Person nicht aus. Wir bleiben, wer wir sind, aber wir dürfen uns Gott auch innerlich ein Stück nähern und ihm annähern, ihm gleicher werden. Der Heilige Geist hilft uns im Gebet. Römer 8, 26. Ebenso aber kommt auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Ich denke, wir haben nicht wirklich eine Ahnung, was Gott in seiner Heiligkeit wirklich ist. Wir können gar nicht angemessen mit ihm reden. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Wir können aber ehrlich sein und der Heilige Geist macht den Rest. Er verwandelt das in eine Form, die für Gott annehmbar ist. Er führt und leitet die Gläubigen. Römer 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Kann man im Alltag Gottes Leitung erfahren? Ich habe das schon öfter erlebt. Es passieren manchmal Sachen, die man nicht geplant hat. Wo man richtig merkt, Gott führt dich jetzt in eine Situation, wo du Zeugnis geben sollst und darfst und er gibt dir auch die Kraft dazu. Oder er schenkt es, dass man Dinge nicht tut, die falsch wären. Ich habe eigentlich ständig das innere Gefühl, dass ich vor Gott offenbar bin. Das heißt, ich bin niemals, auch wenn ich als Mensch jetzt ganz alleine irgendwo bin und ich könnte mir jetzt das und das einstecken oder das und das machen, weiß ich, ich bin nicht alleine. Ich bin vor Gott offenbar. Das bewirkt der Heilige Geist in mir. Auch wenn man sich menschlich sicher sein könnte, das kriegt jetzt keiner mit oder so. Darum geht's gar nicht. Und er schenkt auch geistliche Gaben. 1. Korinther 12, Verse 4 bis 11. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wenn man heute über den Heiligen Geist so nachdenkt, erwartet man spektakuläre Sachen, Wunder, Heilungen, Prophetie. Aber der Heilige Geist als eine Person des Dreieinen Gottes handelt völlig souverän, so wie er will. Er ist im Willen Gottes und tut, was Gott in der Situation speziell möchte. Heute ist ja nun mal Pfingstsonntag. Und dann kommen wir doch noch mal ein bisschen auf dieses Pfingstwunder zu sprechen. Die Jünger Jesu, die Apostel, sie waren zusammen in Jerusalem. Sie haben gebetet. Dann erfüllt ein Brausen den Raum, ein gewaltiger Sturm. Es erscheinen Feuerzungen zerteilt von oben und setzen sich auf jeden von ihnen. Und sie fangen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen es zu reden eingab. Und die Juden, die aus anderen Ländern kamen, die andere Sprachen sprachen, konnten sie verstehen. Also die haben tatsächlich in nicht erlernten Fremdsprachen gesprochen. Jetzt muss man aber sagen, es ist ja der Geburtstag der Gemeinde. Dieses Wunder ist geschehen als Startschuss für die Gemeinde. Damit wurden die Jünger Jesu autorisiert. Es wurde allen Menschen gezeigt, guck mal, Gott stellt sich zu ihnen. Die spinnen dann nicht. Gott tut wirklich Wunder. Es war für alle optisch erkennbar, das ist ein Wunder von Gott. Was heute so als Zungengebet daherkommt, das sind ja keine Fremdsprachen, die da gesprochen werden. Das ist ja Geplapper. Also der Heilige Geist hat dieses Sprachwunder dort gewirkt und es wurde dabei, was haben sie denn gepredigt, die Jünger? Sie haben Jesus verherrlicht, sie haben Gott verherrlicht. Der Heilige Geist kann nichts anderes als Gott verherrlichen und von Jesus reden, weil er eine Person des Dreieinen Gottes ist. Er wird niemals etwas anderes tun, niemals. Jetzt am Mittwoch in der Bibelstunde, da hatten wir den Lobgesang des Zacharias und da hat Benjamin das schön ausgearbeitet und da ist mir das selber auch nochmal so durch den Kopf gegangen. Ich lese euch das mal, weil nicht alle da waren. Lukas 1, Verse 67 bis 75. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat er es durch seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündigt. Er wird uns von unseren Feinden retten, aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweise er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig und zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat. Den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Darin sagte er ihm zu, dass er uns, seine Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Was macht der Heilige Geist hier? Er erläutert Gottes Wort aus dem Alten Testament, stellt die Zusammenhänge her, dass das jetzt passiert, dass Jesus bald geboren wird. Da ging es ja erstmal, war ja die Geburt des Johannes des Täufers gerade passiert. Und er gibt Jesus die Ehre als dem Retter. Das macht der Heilige Geist. So, und jetzt nochmal zurück zu meinem Eingangsproblem. Habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Ich habe ja nun mal nichts Spektakuläres aufzuweisen. Oder doch? Ich glaube tatsächlich, was in der Bibel steht. Und das in allen Bereichen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu bin ich überhaupt da? Woher kommt unsere Welt? Wie wird ihre Zukunft sein? Wie können und sollen Menschen miteinander leben? Was ist überhaupt gut und was ist böse? Was ist die Lösung für die gewaltigen Probleme, die wir Menschen heute haben? Die Realität, in der ich mich befinde, ist eine ganz, ganz andere als für viele Menschen um mich herum. Heute Morgen beim Frühstück haben wir auch schon ähnliche Sachen geredet. Dann sagte ich, unser Nachbar, der hier ein Haus weiter wohnt, der lebt 20 Meter weiter, aber auf einem anderen Planeten. Sein Planet ist zufällig entstanden in einem Urknall. Er ist nur ein Zufallsprodukt, eine Anhäufung von Materie, wo es völlig egal ist, ob er weg ist oder nicht, der nach seinem Tod einfach verschwindet, wo auch immer. Das ist ein anderer Planet, 20 Meter weiter. Ich denke, dass ich überhaupt an Jesus glauben kann, seinem Wort glauben kann, seinem Wort absolut vertraue, das ist schon ein gewaltiges Werk des Heiligen Geistes. Wenn wir uns das mal vorstellen, wir leben ja unter einer ständigen Dauerbeschallung des Bösen. Machst du den Fernseher an, wird dir eine Welt vorgespielt, vor Augen gestellt, die mit der Realität der Bibel wenig zu tun hat. Es gibt ganz wenige Sendungen, die wirklich klar biblisch sind. Gibt es auch, aber wenig. In der Musik wird ganz viel Böses verherrlicht, ganz weit weg. Es gibt auch gute Musik, will ich nicht sagen. Also was lernen die Kinder in den Schulen? Darwins Theorie lernen sie. Sie wissen gar nicht mehr, ob sie Junge oder Mädchen sind. Die Familien werden kaputt gemacht. In jedem Lebensbereich versucht der Böse, uns etwas anderes einzureden als das, was Gott sagt. Bei mir ist das so, seit ein paar Jahren gibt es in meinem Inneren so etwas wie einen Filter. Ich glaube prinzipiell erst einmal kaum etwas. Und dann muss es durch diesen Filter durch. Und dieser Filter ist das Wort Gottes. Kann das sein, dass es sich damit deckt? Wohin führt das? Was wird beabsichtigt? Und ganz oft ist es so, dass was einem als schön und glänzend verkauft werden soll, ist in Wirklichkeit nichts Gutes. Selbstbestimmt der Tod bei alten Menschen. Was ist daran gut? Lebe deine Freiheit, du brauchst dieses Kind jetzt nicht austragen. Was ist daran gut? Was ist an Kriegen gut? Dieser Filter, denke ich, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Schon an Jesus zu glauben und seinem Wort zu vertrauen, ist ein glasklarer Beweis für die kräftige Anwesenheit des Heiligen Geistes. Und das darf man auch nicht kleinreden. Wenn jemand bewusst Gott nicht gehorchen möchte, ich spreche jetzt nicht von Sündigen oder Sünden, die passieren. Also wenn jemand als Lebenskonzept Gott nicht gehorchen möchte oder die Bibel oder Teile davon nicht akzeptiert, sich Jesus nicht unterordnen will, ist das garantiert nicht vom Heiligen Geist. Also der Heilige Geist widerspricht Jesus oder Gott dem Vater niemals und auch nicht der Schrift. Das ist eine Einheit. Und der Böse versucht, das auseinander zu klabüstern. Dass man versucht, denn doch die Evolutionstheorie da irgendwie so ein bisschen mit reinzukriegen. Oder Allversöhnung oder Na, es wird ja nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird und ja, am Ende werden sie dann doch alle gerettet. Nein, nein. Der Heilige Geist ist als Teil Gottes absolut im Einklang mit Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus und damit auch mit der Heiligen Schrift. Was kann man jetzt mitnehmen aus all diesem? Das sind ja nur manchmal vielleicht doch ein bisschen verworrene Gedanken für euch gewesen. Ne? Kann ich irgendetwas dazu beitragen, dass der Heilige Geist in meinem Leben kräftiger wirkt? Will ich das überhaupt? Ich hatte mit unserem Benjamin, ich sage jetzt keinen Nachnamen, für die Leute aus dem Internet, vor vielen Jahren mal hatten wir einen Vers, den haben wir hin und her bewegt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war dieser Vater mit dem kranken Sohn, der da zu Jesus kommt. Wir wollen ja glauben und wir haben aber unsere eigene Begrenztheit. Wir dürfen aber Gott bitten, uns zu helfen in unserer Begrenztheit. Und wenn wir Heiligen Geist aufnehmen wollen, dürfen wir Bibel lesen. Die Bibel kommt vom Heiligen Geist. Und dann dürfen wir ihn bitten, dass das zu unserer Lebensrealität wird und dass wir daran alles messen. Und wir dürfen ihn auch bitten, dass er uns auch Erlebnisse schenkt. Die kommen nicht immer dann, wann man sie möchte. Die kommen, bei mir ist das so, es kommt immer ganz völlig unvorbereitet und man steht hinterher staunend da und denkt, was ist das jetzt gewesen? Ich wünsche euch, dass ihr diese Hilfe im Leben spürt, erfahrt. Und wenn es bisher noch nicht so wirklich ist, dann bittet Gott darum. Er gibt gerne. Und schon, wenn man glaubt und vertraut, kann man sich sicher sein, ist das schon ein Beweis, dass er in uns wirkt. Amen.